Vis-à-vis.
Frau Barbori, wenn Sie sich an den Abzug der NATO-Truppen und die Machtübernahme der Taliban vor einem Jahr erinnern, was dachten Sie damals im Hinblick auf die Rechte und die Entfaltungsmöglichkeiten für Frauen und Mädchen?
Um ehrlich zu sein, das war wie ein Albtraum. Gar nicht mal nur für Mädchen und für Frauen, sondern für die komplette intellektuelle Gesellschaft Afghanistans eigentlich. Selbstverständlich, die zweite Sorge quasi dann galt den Frauen, weil es war zu erahnen, was passieren würde, wenn die Taliban wieder an der Macht sind. Ich habe ja Journalistinnen ausgebildet in Afghanistan für die Deutsche Welle Akademie. Und so oft war die Frage, was passiert eigentlich, wenn die NATO mal abzieht und dann die Taliban kommen? Und dann haben wir alle als Team gesagt, keine Sorge, das wird nicht passieren. Die Zivilgesellschaft ist ja schon so aufgebaut und ihr macht das, was ihr gerade hier macht, was auch den Fortschritt fürs Land irgendwie bringt. Und genau das wurde aber Realität leider.
Wie muss man sich die Situation der Frauen und Mädchen heute vorstellen? Was ist möglich, was ist gar nicht mehr möglich?
Zum einen ist natürlich die Situation für die Frauen, die in den Großstädten gelebt haben und in den letzten 20 Jahren die Fortschritte leben konnten und darin auch gearbeitet haben und Ausbildungen gemacht haben, die dürfen also seit dem letzten Jahr nicht mehr arbeiten. Aber dann ist im Moment auch überhaupt die Situation in Afghanistan sehr, sehr, sehr prekär, weil durch den Abzug auch der NATO ist die Arbeitslosigkeit unglaublich hoch, weil viele haben auch für ausländische Institutionen, für Organisationen, für die afghanische Regierung und damit machen die sich ja schon strafbar quasi inzwischen, wenn sie für die afghanische Regierung gearbeitet haben. Das heißt, all diese Leute wurden auch noch arbeitslos. Hinzu kommt dann noch die Klimakatastrophe, die auch Afghanistan erreicht hat, die Dürre, die Trockenheit. Das heißt, die Zahl der Binnenflüchtlinge ist in Afghanistan innerhalb der letzten Monate exorbitant nach oben geschnallt. Und das macht die Leute sehr verzweifelt. Es gab eine Zeit, dass die Leute ihre Kinder verkauft haben, einfach um an Geld heranzukommen. Inzwischen ist es leider so, dass sie einfach die Kinder abgeben wollen für irgendwelchen Leuten, die Kinder annehmen, damit sie einen Esser zu Hause weniger haben.
Das heißt, an so etwas wie zur Schule gehen ist eigentlich gar nicht mehr zu denken.
Ja und nein. Also die sehr unmittelbar von diesen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, betroffen sind, für die ist es natürlich jetzt nicht das erste Problem. Aber für die, die in den Städten leben, die ein bisschen, sage ich mal, jetzt den Luxus der letzten 20 Jahre erlebt haben, für die durchaus. Das heißt, für die ist das absolut schlimm. Das gibt zwar immer heimlicher quasi, aber es gibt irgendwie so eine Art Protest trotzdem der Mädchen und der Frauen, die bei jeder Gelegenheit, wenn es Interviews gibt und so weiter, als erstes das sagen. Also, weil das langfristig natürlich das Land auch das Genick bricht, wenn die Kinder heute nicht zur Schule können.
Sie haben eben erzählt, Sie haben mit Journalistinnen vor Ort gearbeitet. Sie haben auch das Netzwerk Kalima News gegründet mit Journalistinnen, um sie auszubilden und ihre Berichte und Reportagen aus Afghanistan auch in Deutschland zu veröffentlichen. Was machen diese Frauen jetzt? Konnten einige von ihnen fliehen?
Einige konnten fliehen, einige sind untergetaucht und einige zu denen habe ich wirklich, also das ist auch das, was mir schlaflose Nächte bereitet. Zu einigen habe ich seitdem auch überhaupt gar keinen Kontakt. Ich habe keine Ahnung, was mit denen passiert ist, weil einige sind ja verschleppt worden in den ersten Monaten nach der Machtergreifung der Taliban im letzten Jahr. Und insofern, ja, mit ein paar, die vor allem in den Städten leben, bin ich noch in Kontakt, die zwar auf Listen eingetragen waren, dass sie auch evakuiert werden sollten, aber das hat bis heute nicht stattgefunden.
Was sind das für Frauen? Eine junge Generation, die zur Zeit der Stationierung der NATO-Truppen aufgewachsen ist, also eine relative, im Vergleich zu heute jedenfalls, liberalere Situation vorgefunden haben?
Ja, auf jeden Fall. Also die in Afghanistan als so die neue Generation oder man spricht sogar manchmal von dieser NATO-Generation, die sind so um die 20, 21 Jahre alt, die auch sich sehr eingesetzt hat natürlich in den letzten 20 Jahren, weil die wussten, was sie wollten und die wussten, was möglich ist. Aber auch die Mütter der neuen Generation sozusagen, wenn die jetzt im Ausland gewesen waren, also im Exil gelebt haben, während der ersten Taliban-Regime oder während der Bürgerkriegsjahre der 90er Jahre, die zurückgegangen waren, die haben sich auch wieder eingebracht und eingesetzt und gearbeitet und gemacht.
Was hat sich eigentlich durch die Anwesenheit der NATO-Truppen, aber auch der westlichen zivilen Organisationen geändert, bewegt? Was hat sich für Frauen entwickelt in diesen 20 Jahren?
Dass sie für sich eigentlich so sehen konnten, man kann es machen, man kann was erreichen, wenn man sich einsetzt und macht und einfach so Rahmenbedingungen geboten werden. Das haben die erfahren. Aber langfristig hat es ihnen leider nichts gebracht. Man hat ihnen trotz diesen ganzen Versprechungen, die dahin gegangen sind, einfach dann doch alleine gelassen.
Wie kommt das, dass das mit einem Mal zunichte gemacht werden konnte? War es keine nachhaltige Strategie eigentlich?
Insofern nicht, weil man wusste, dass die Gelder, die nach Afghanistan, diese Milliarden, die reingegangen sind, dass die in irgendwelchen Taschen da irgendwelcher Politiker gelandet sind. Das war bekannt und das wurde auch immer, vor allem wenn ich mit Politikerinnen in Afghanistan gesprochen habe, immer gesagt, bitte bezahlt nicht einfach die Gelder an die afghanische Regierung. Bitte knüpft diese an Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Und das ist sehr oft versäumt worden einfach.
Die Durchsetzung der Frauenrechte stand ja eigentlich immer ganz oben, um den Einmarsch in Afghanistan zu erklären, zu legitimieren. Sie sind da skeptisch. Warum?
Naja, aber ich meine, so am Anfang, man ist immer hin und her jongliert zwischen, man wollte das Land demokratisieren, man wollte die Extremisten, die Terroristen eliminieren und man wollte die Rechte der Frauen stärken. Und da ist man immer hin und her irgendwie gesprungen und das war gar nicht so ganz klar. Ich meine, die Krönung war natürlich auch, was wir jetzt seit 2010, seit der Veröffentlichung WikiLeaks-Dokumente gelesen haben, dass es vor allem auch noch die Notlage der afghanischen Frauen explizit dafür genutzt worden ist, damit Länder wie Deutschland oder Frankreich diesem Einsatz der Bundeswehr oder des Militärs zustimmt.
Sie meinen einfach als Legitimation, als vorgeschobener Vorwand?
Absolut, als ein emotionales Druckmittel, ja.
Sie selbst sind ja als Kind in Kabul aufgewachsen und kamen Ende der 70er Jahre mit Ihrer Familie nach Deutschland. Erst 2003 sind Sie zum ersten Mal wieder nach Afghanistan gereist. Was war das für eine Zeit damals? Gab es damals Hoffnung eigentlich?
Ja, auf jeden Fall. Und dort habe ich eine sehr, sehr offene, eine sehr hoffnungsvolle Gesellschaft aber vorgefunden, die alle wirklich aus ihren Häusern rauskamen und endlich wieder feiern konnten. Die Schulen wurden wieder geöffnet und insgesamt war halt so eine sehr, sehr positive, eine sehr mutmachende Stimmung.
In der neuen Verfassung damals von 2004 wurden Männer und Frauen rechtlich gleichgestellt. Wie sah denn das in der Praxis aus?
Leider überhaupt davon nicht zu sehen. Das war eine Symbolik. Ich meine, in der gleichen Verfassung, da hat man versucht, auch beiden Seiten gerecht zu werden, sowohl die NATO-Seite als auch die afghanischen patriarchalen Strukturen irgendwie gerecht zu werden. Zum einen waren ja dann die Frauen den Männern gleichgestellt, aber gleichzeitig kam in der gleichen Verfassung vor, dass wenn irgendein Gesetz gegen die Scharia ist, gilt die dann nicht. Und damit wurde natürlich auch diese Gesetze, dass Frauen den Männern gleichgesetzt worden waren, zunichte gemacht.
Nun waren ja die Jahre 2001 bis 2021 nicht die ersten und einzigen Jahre, in denen es gewisse Liberalisierung gab, in denen Frauen mehr Rechte hatten. Wann war denn das eigentlich?
So in den 70er Jahren eigentlich, also in der Zeit eigentlich, als ich in Afghanistan geboren bin und aufgewachsen bin. Das war so die Zeit. Aber das darf man auch nicht vergessen. Ich spreche jetzt von Kabul. Und es ist ein Riesenunterschied, ob man von der Hauptstadt spricht, von anderen Großstädten oder von den Provinzen spricht. Ich spreche von Kabul und dort war das so. Also wir gingen zur Schule und es war einfach eine liberale Gesellschaft. Ich hatte eine unbeschwerte Kindheit.
Trotz aller Unterdrückung, es gibt ja nach wie vor, wie Sie erst angedeutet hatten, mutige Frauen und Strategien des Überlebens in dieser ja brutalen Männerwelt. Sie haben in Ihrem Buch auch einige kleine Lichtblicke beschrieben. Wie versuchen Frauen vielleicht Nischen für sich doch zu finden?
Wenn man jetzt diese ganze Sachen, was die Arbeitslosigkeit, die Dürre zur Seite schiebt, ist es auf jeden Fall so, dass die Frauen versuchen, sich trotzdem jetzt in den Städten zumindest zu organisieren, dass die wieder zusehen, dass ihre Kinder irgendwas lernen. Heutzutage ist ja auch zum Glück noch einiges möglich, übers Internet zu machen. Das machen die trotz all der Situation.
Wie könnten in diesen Strukturen denn Frauen gestärkt werden? Gibt es da NGOs oder positive Beispiele, wie sie unterstützt werden könnten?
Ja, aber das Problem ist, die gibt es nach wie vor. Zum großen Teil sind aber diese Frauen aus dem Land gebracht worden, richtigerweise auch, weil sonst ihr Leben in Gefahr gewesen wäre. Das heißt, die sind zwar ein Vorbild, aber nicht vor Ort.
Das heißt, einige der gut Ausgebildeten konnten sich ins Ausland retten. Aber das heißt auch natürlich, dass eine Mittelschicht und dass ein wichtiger Teil der Bevölkerung ja weggegangen ist.
Ja, absolut. Das ist ja überhaupt das Genickbruch Afghanistans über die ganzen Jahre. Also seit die Sowjets damals nach Afghanistan einmarschiert sind, da sind ja auch auf einen Schlag ungefähr 5,5 Millionen Menschen haben das Land verlassen, haben Zuflucht gefunden in den Nachbarländern Afghanistans, aber auch in den Westen. Und das war die Mittelschicht Afghanistans. Und wahrscheinlich hätte Afghanistan, wäre einfach ein paar Schritte weiter, wenn die Mittelschicht vor 20 Jahren existiert hätte in der Form.
Wenn es hier überhaupt noch Nachrichten aus Afghanistan gibt und wenn dann auch noch Bilder von Frauen zu sehen sind, was natürlich immer seltener ist, dann sieht man sie natürlich voll verschleiert in der Burka. Und diese Burka ist hier in Deutschland Symbol der Unterdrückung der Frauen eindeutig. Sie sehen das ein bisschen anders. Warum?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Symbol, woran man sich festhält. Und irgendwie, um ehrlich zu sein, das nervt auch. Das hat zum Glück etwas abgenommen. Es geht um ganz andere Sachen. Die Frauen jetzt auch, die von dem Erdbeben, die im Osten Afghanistan stattgefunden hat, wo über 1000 Leute gestorben sind und ich weiß nicht, wie viele Hunderte verletzt worden sind. Diese Frauen können noch immer nicht einen Arzt aufsuchen, diese verletzten Frauen, weil es keine Ärztinnen gibt. Das sind die Probleme, die die Frauen haben und nicht, ob sie die Burka anziehen oder nicht.
Wie müsste jetzt Hilfe für diese Frauen oder überhaupt für das Land aussehen? Was fordern Sie da?
Die Taliban-Regierung, die wollen ja anerkannt werden vom Außen, dass man Bedingungen stellt einfach. Die brauchen Gelder. Die Taliban-Regierung ist nicht in der Lage, den afghanischen Staat aufrechtzuerhalten ohne internationale Hilfe. Da muss man diese Hilfen, die finanzielle Hilfe und diese Anerkennungsmechanismen, das muss man einfach an Bedingungen knüpfen und die Frauenrechte und die, also das geht ja einfach nur um Menschenrechte. Die wollen einfach nur ihre Menschenrechte.
Frau Barbori, ganz herzlichen Dank und alles Gute.
Vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.